So, jetzt weiß ich nicht, wer von euch mal Heu machen durfte. Ja, also die Ausbaustufe zum auf den Kleidern ist auf der Haut, gell? Ja, also der Schwiegervater hatte eine große Farm und das war dann schon auch nicht so lustig, wenn man dann wirklich da einen Tag lang Heu gemacht hat, weil das juckt einen ziemlich, gell? Also von dem her dein Bild, ich hoffe, es juckt uns hinterher noch ein bisschen. Ich weiß nicht, es ist immer das Problem, wenn man mich einlädt, wo ich auch manchmal denke, was mute ich den Menschen zu? Ihr kennt euch ja auch. Ich habe heute Morgen wirklich auch auf dem Herzen mit euch darüber zu reden. Was ist denn eigentlich, was will eigentlich dieser Jesus und was heißt es eigentlich, Christ zu sein? Ich muss geschwind dazu ausholen. Ich bin ja viele Jahre jetzt unterwegs und stelle dann immer wieder fest, ich habe es mal so gegeben, man gesagt, weißt, ich habe viel Amerikanismus gepredigt, also weil das amerikanische Denken doch sehr stark die evangelikale Welt beeinflusst. Und wir müssen aber wissen, dass das amerikanische gläubige Dasein oft geprägt ist von einem, wir nennen das Dualismus. Wie hat es mal einer gesagt, Glaube ist Glaube und Politik ist Politik, das heißt Rassismus hat was mit Politik zu tun und nicht mit meinem Glauben. Nur, sowas kennt Jesus nicht, wobei er kennt es auch. Er hat nämlich genau das auch erlebt mit den Menschen in der damaligen Zeit, dass es Sonntag gab oder in dem Fall halt Sabbat. Und dass es Montag gab und Sonntag und Montag hatten nichts miteinander zu tun. Und das ist für mich natürlich auch immer wieder eine unglaubliche Herausforderung, wo ich dann feststelle, hey, puh, echte, wie hat es mal die Corrie ten Boom gesagt, da sitzt man lange in einer Garage rum und denkt, man wird zum Auto. Man kann auch in der Gemeinde rumsitzen und meint, man ist Christ. Ja, das versteht ihr, weil das ist ja schon auch die spannende Frage, wie viel Christsein ist denn da drin, in dem, was wir hier so auch tun und machen. Ich habe jetzt ein Buch neulich mir gekauft, das heißt The False White Gospel. Also wenn man von dem klassischen Amerikaner denkt, man, der ist weiß, anglikanisch, protestant und spricht natürlich Englisch. Und wir sind halt mittlerweile in einer Welt von, ja, wie sind wir denn drauf? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und wir müssen ehrlicherweise sagen, wir haben im Moment eine Großwetterlage, die beeinflusst halt auch unsere Gemeinden. Ich bin jetzt gerade in der Wirtschaft auch immer wieder unterwegs zum Thema Konflikte. Und da werden Leute wirklich in der Werkstatt begrüßt, wo jemand mitkriegt, es ist ein Moslem. Da fragt ihn der Kollege, sag mal, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt? Also so nach dem Weihnachtsmarkt, wisst ihr ja, mit dem Terroranschlag. Also dass es da so rustikal zu und abgeht, das ist ja eins. Aber wo dann schon für mich auch eine super spannende Nagelprobe kommt, und die Frage einfach, wenn wir Demokratie zum Beispiel, ist ja auch letztlich die Fähigkeit, mit anderen umgehen zu können, oder? Empathie. Also das heißt, wenn wir die Demokratie schlachten, schlachten wir gleichzeitig die Empathie. Und das sind für mich schon auch notvolle Situationen, wo ich feststelle, das ist so attraktiv, nach unten wegzutreten. Es ist so attraktiv. SAP hat diese Woche übrigens das Thema Diversität abgeschafft, weil sie sonst in Amerika nichts mehr verkaufen können, habt ihr vielleicht auch mitgekriegt. Wir haben über Jahre und Jahrhunderte daran gearbeitet, dass Frauen was zu melden haben und auch, dass Schwache und Ausgegrenzte integriert werden können. Und aufgrund von ökonomischen Zuständen ist es hochgradig attraktiv zu sagen, wir gehen anders mit den anderen um. Und wo dann schon für mich auch eine ganz super spannende Frage ist, inwiefern hat es was mit dem Christentum zu tun? Ich werde gleich ein paar Texte, ich weiß, das ist nicht so einfach heute Morgen, aber euch auch zumuten, weil wir kommen eigentlich, wenn man die Bibel auch als ein kulturgeschichtliches Buch liest, dann muss man davon ausgehen, dass sich die Menschen einfach früher nur den Kopf eingeschlagen haben, um zu überleben. Und von so einer Ebene kommen wir. Und dann war ja das Erste, Die erste Ebene war ja zuerst mal Auge um Auge, Zahn um Zahn, also mit anderen Worten, schau mal nach Gerechtigkeit, wenn der dir was tut, dann tust du ihm was zurück. Und dann sehen wir Jesus, der sagt, ja, das ist nur eine Zwischenstufe und wir müssen ein bisschen weitergehen. Was sagt nämlich Jesus dazu? Bitte? Halt die andere Wange hin oder nicht nur liebe deinen Nächsten, weil das sagt tatsächlich das Alte Testament, liebe deinen Nächsten und hasse deine Feinde, steht noch im Alten Testament. Und im Neuen Testament, da steht, echt, hä? Da schiebt er uns die Rampe hoch und sagt, liebe deine Feinde, echt, geht's noch? Es fühlt sich doch so richtig an, wenn mir einer blöd kommt, dass ich dem einen zurückgebe. Ich hatte jetzt vor 4 Wochen, hatte ich hier ein Seminar, dann sagt einer, der wohnt im Elsass, mein Nachbar, der lässt regelmäßig Gas rüber. Ich habe mittlerweile einen Mauer gemacht, aber der lässt Gas rüber, um mich zu bedrohen. Ja? Und dann habe ich mich gewundert und dieser Mann, der ist fähig, nun nicht zurückzuzahlen, sondern sagt, ja, das hat keinen Wert, ich will das nicht tun. Und jetzt sind wir halt in dieser super spannenden Frage drin, was für Konzepte hatten Jesus eigentlich? Und da müssen wir halt ehrlicherweise sagen, jetzt sehe ich gerade, dass das schwarz ausgegraut ist und das kriege ich auch nicht weg. Okay, dann muss ich es euch sagen, was Jesus. Was sagt die Gesellschaft zum Thema Macht und Überleben heißt? Und was sagt Jesus? Helft mir mal geschwind. Was sagt die Gesellschaft zum Thema Macht und Überlegenheit? Ja, du musst durchsetzungsstark sein, nur keine Schwäche zeigen. Und was sagt Jesus? Und der Paulus, in meiner Schwachheit bin ich stark. Das zweite, Leiden und Schmerz, Vermeidung, Schmerz vermeiden um jeden Preis, lebensverlängernde Maßnahmen um jeden Preis, oder? Und wenn aber die Bibel dann auf einmal sagt, Schmerz und Leid sind Teil meines Lebens und sie dienen meiner Reifung und vielleicht auch meiner Erlösung. Und wir sehen auch hier der Fokus auf das Jetzt und das Hier und die Bibel spricht von einem ewigen Leben und das ewige Leben ist halt nicht nur irgendwann, sondern ich heute und hier schon, oder? Oder auch das Thema Selbstinteresse, wo wir feststellen, naja, gesellschaftlicher Konsens, aber Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten, liebe das große Ganze und deinen Nächsten und deinen Feind und so weiter. Oder auch dieses Thema Unabhängigkeit. Sind wir unabhängig? Ja, wir tun manchmal so, gell? Das war übrigens die Ursünde im Garten Eden. Du könntest völlig, brauchst keinen, du könntest sein wie Gott. Aber sind wir ehrlich, wer sind wir ohne die anderen? Allein die Luft zum Atmen heute Morgen haben wir gemeinsam. Also wer sind wir ohne die anderen? Und deswegen dieses Demut, Dankbarkeit und auch Vergebung zu sagen, hey, was für ein Geschenk ist es doch, dass wir zusammen sein dürfen, weil das, was uns verbindet, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ist größer als das, was uns trennt. Und deswegen haben wir auch hier diese zentrale Botschaft, sei du selbst durch Performance. Und Jesus sagt, wir werden frei. Freiheit geschieht durch Hingabe. Wir sind so frei, dass wir uns eine Aufgabe oder jemanden geben dürfen. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Ich habe die Liste noch viel länger gemacht. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, jetzt reicht es. Jetzt will ich mit euch einen Text lesen. Der ist einer der verwirrendsten Texte überhaupt im Neuen Testament. Und er trifft so jämmerlich auf den schwäbischen Nerv, dass es richtig wehtut. Weil das ist das Thema die Arbeiter im Weinberg. Da heißt es, wenn Gott sein Werk vollendet. Der erste Satz ist bereits unglaublich wichtig. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird es sein wie bei dem Weinbergbesitzer, der früh am Morgen auf den Marktplatz ging, um Leute zu finden und für die Arbeit in seinem Weinberg anzustellen. Er einigte sich und mit ihnen auf den üblichen Tageslohn von einem Silberstück. Wir müssen gleich dazu sagen, er spricht hier von Tagelöhnern. Ja. Und dann schickt er sie in den Weinberg. Um 9 ging er wieder auf den Marktplatz und sah dort noch ein paar Männer arbeitslos herumstehen. Und er sagte auch zu ihnen, ihr könnt in meinem Weinberg arbeiten, ich will euch angemessen bezahlen. Und sie gingen hin. Aber selbst als er um 5 Uhr das letzte Mal zum Arbeitsplatz ging, fand er noch einige herumstehen und sagte zu ihnen, warum tut er den ganzen Tag nichts? Das war ein echter Schwab, gell? Da stehen wir hier rum und schaffen nichts. Also, und sie antworteten, weil uns niemand eingestellt hat. Dann sagte er, geht auch ihr noch hin und arbeitet in meinem Weinberg.
Und dann am Abend sagte der Weinbergbesitzer zu seinem Verwalter, ruf die Leute zusammen und zahl allen ihren Lohn und fang bei denen an, die zuletzt gekommen sind. Und höre bei den Ersten auf. Das nervt doch wie verrückt, oder? Also, wo ich das jetzt wieder gelesen habe, denke ich, echt, das geht doch gar nicht. Und die Männer, die erst um 5 angefangen hatten, traten vor und jeder bekam ein Silberstück, also ein Tageslohn. Als nun die an der Reihe waren, die ganz früh angefangen hatten, dachten sie, sie würden entsprechend besser bezahlt. Aber auch sie bekamen jeder ein Silberstück. Ja, und dann wurden sie über den Weinbergbesitzer und sagten, diese da, die zuletzt gekommen sind, haben nur eine Stunde lang gearbeitet und du behandelst sie genauso wie uns. Und dabei haben wir den ganzen Tag über in der Hitze geschuftet. Und da sagte der Weinbergbesitzer zu einem von ihnen, mein Lieberle, ja, ich tue dir kein Unrecht, hatten wir uns nicht auf ein Silberstück geeinigt? Du hast das bekommen und nun geh hin. Ich will nun einmal dem Letzten hier genauso viel geben wie dir. Ist es nicht meine Sache, was ich mit meinem Eigentum mache? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Und Jesus schloss, so werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten werden die Letzten sein. Und Jesus hat ja diesen Satz auch übrigens zweimal gesagt, eben auch im Kapitel 19, wo es um das Thema Nachfolge ging. Und wo er auch sagt, und wer Häuser, Brüder oder Schwester oder Vater und Mutter oder Kinder oder Äcker verlässt um meines Namens willen, der wird 100-fach empfangen und das ewige Leben erarbeiten. Und viele, die die Ersten sind, werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein. Bis hierher dieser Text. Wenn wir da jetzt hineinhören, dann stellen wir fest, Jesus, man nennt es disruptives Lernen, also dass man einfach sagt, der macht das totale Gegensatz. Ich habe oft so Sprüche drauf, wo ich sage, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dann sage ich es mal umgekehrt, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Was ist denn besser? Und Jesus, er hat tatsächlich das auch gemacht, dass er sagt, Leute, euer bisheriges Paradigma, das ist der Fachbegriff dafür, eure Denkweise, die funktioniert in diesem Reich Gottes so nicht. Weil diese Kausalität, Input gleich Output, funktioniert so nicht im Reich Gottes. Das heißt, das Reich Gottes, und deswegen reden wir auch von einer Kontrastgesellschaft, dass die Gemeinde Jesu tatsächlich auch anders denken kann. Weil sonst müsste man sagen, keiner hier hat, also du kriegst immer das, was du verdient hast. Oder umgekehrt, das ist ja das andere Thema, Gnade ist ja, sei froh, dass du nicht kriegst, was verdient hättest. Das ist ja die Logik der Gnade. Das heißt, die Aussetzung der Gerechtigkeit ist der Raum, den Gott öffnet für Menschen in ihnen und außerhalb von ihnen. Ja? Und da sehen wir, dass das natürlich auch einen Raum hat in unserem Herzen, aber auch einen Raum natürlich auch in der ganzen Gesellschaft. Weil das würde ja bedeuten, wenn einer eben nicht kann, dann geht es halt auch nicht, oder? Und du kriegst, was du verdient hast, weil du hast nichts geschafft. Also hast du nichts. Schwäbisch gesagt heißt es halt, hast du etwas, hast du nichts, bist du nichts. Ja, schaffst du was, hast du was, schaffst du nichts, hast du nichts. Also das ist ja so unsere ganz, ganz banale Logik, die wir da drin haben. Aber genau da sagt ja Jesus, hallo, ich hiefe euch die Rampe etwas hoch. Es gibt nämlich eine Wahrheit, die darüber hinausgeht. Weil, jetzt schaue ich uns an, da gibt es ein paar Grauhaarige in uns und dann leiden wir nämlich wie blöd, weil wenn du nicht schaffen kannst, wie fühlst du dich dann? Entschuldigung, ich sage nichts über Rentner, das wird schwierig hier. Ich bin dafür, die anderen fragen mich jetzt schon, bist du auch bald so weit? Und dann sage ich, ja, es kommt noch. Aber das ist ja die Problematik, die wir da drin haben, oder? Die tiefenpsychologische Ecke, die uns dann auch den Schmerz bereitet, weil wir uns darüber definiert haben. Und wir merken auch, in der Gesellschaft Jesu war das so brutalst verankert, dass die Leute auch gemerkt haben, ja, oder haben sie ja gar nicht gecheckt. Und es hat sich natürlich auch ins religiöse System übersetzt. Und wir müssen halt ehrlicherweise erleben, dass natürlich manche Politiker auch das religiöse System mittlerweile vereinnahmen, um an die Macht zu kommen und dann auch eine völlig andere Denkweise hervorzubringen. Und deswegen auch der Gedanke von dieses falsche Evangelium. Nein, es ist eine falsche Theologie, wo wir ganz klar sagen müssen, das, was manche hier im Moment leben, entspricht nicht dem. Und deswegen ist es auch für mich eine super spannende Frage in meinem persönlichen Leben, wie lebe ich das Ganze? Weil die Religion ist nicht für Religion da. Was hat Jesus gesagt? Der Sabbat ist nicht für den Sabbat da, der Sabbat ist für den Menschen da. Oder andersrum gesagt, eine Religiosität, die nicht für den Menschen da ist, die kann ich gerade die Hase geben. Das passt wieder zu dir. Also, das heißt, das bringt uns nicht weiter. Das heißt, dieser Sabbat, das heißt, die Jünger haben am Sabbat Ehren gerauft und haben natürlich das Sabbatgebot verletzt. Und Jesus sagt, ja, die Nahtungerkette ist doch jetzt kein Ding, oder? Und wo wir auch merken, da ist diese Freiheit dessen, was eigentlich Gott uns zugedacht hat, dass wir in die Freiheit der Kinder Gottes hineinwachsen sollen, aus der Freiheit, aus dem Geist des Gesetzes leben, aus dem Geist Gottes leben, aus dem heraus, was der Geist Gottes eben ist, nämlich das Wesen Gottes, dass wir das leben sollen. Das ist die eigentliche Botschaft, die da drin steckt. Glaube heißt also nicht das richtige Glauben, sondern ein authentisches Leben statt frommer Fassade. Und wisst ihr, wenn wir da hineinhören, was der, irgendwo habe ich das noch rausgesucht, in 1. Timotheus 3, Vers 5, da wird es so ganz schlecht, wo der Paulus dem Timotheus sagt, Timotheus, das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Gut, das wissen wir jetzt alles schon. Aber denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, lästere den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, schändlich, haltlos, zuchtlos, dem Guten Feind, dass selbst das Gute nicht mehr Gutes ist. Und Verräter unbedacht aufgeblasen und sie lieben die Ausschweifungen mehr als Gott, weil Gott zu lieben bedeutet auch den Nächsten zu lieben, sich selber zu lieben und überhaupt Liebe zu verstehen. Das heißt, dass wenn Liebe aus unserer Gesellschaft rausgenommen ist, was ist es dann? Was ist noch übrig? Gestern hat übrigens einen jungen Mann gewählt bei diesem Europa-Contest, da war das große Thema Liebe. Jeder sehnt sich danach, aber wer gibt denn? Jeder hätte es gern, gell? Und keiner macht was. Und dann heißt es hier brutalst, sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber die Kraft der Frömmigkeit verleugnen sie. Also dieses Umgestaltende, dieses Brutale, was eigentlich Liebe bedeutet, nämlich auch zu sagen, ich bin mal für den anderen da, ich sehe nicht nur mich als Egomane, sondern ich sehe den anderen, ich kann sehen. Und gesehen zu werden, wisst ihr, das ist ja das, was Gott auch tatsächlich macht, dass er uns sieht und dass er zu uns kommt und dass er uns auch herausruft aus der Knechtschaft und wo uns auch sagt, du bist zur Freiheit berufen. Übrigens, das Kapitel vorher, Kapitel 19, da kommt ein reicher Jüngling und sagt, ich möchte ins Reich Gottes, wie macht man das eigentlich mit dem Reich? Und was sagt er? Verkauf alles. Ja, das lesen wir 100 Mal, gell? Aber was heißt denn dieses Verkaufen? Weil wirklich zu verkaufen ist ja gar nicht so einfach, ja? Wirklich herzugeben. Weil wir haben tatsächlich diesen Gedanken des System Mammons und wo Jesus sehr klar sagt, entweder dient dir dem Mammon oder Gott. Und da gibt es nichts dazwischen. Entweder oder. Das ist doch knallhart. Echt, hey? Ich habe ihm gedacht, das wäre so entspannt hier mit Christentum und so. Nein, das ist knallhart. Entweder Mammon, entweder bist du dem Geld verfallen und dem System Mammon. Und das System Mammon funktioniert nach Angstprinzipien. SAP ist diese Woche eingeknickt. Ja, die ganzen anderen knicken alle gerade ein. Wir sehen die Großen dieser Welt, die ganzen Großen dieser Welt, wie sie einknicken und ihre ganzen ethischen Grundregeln über Bord werfen, einfach wegen dem System Geld. Dem System Geld. Ich bin diese Woche bei einer Bank und dann ist es für mich immer eine spannende Frage. Was ist Geld wert? Ist Geld etwas wert? Und wir sehen das natürlich auch in unserem Beispiel, wenn Jesus dem Jüngling sagt, weißt du was, du hast alles, er kann ihn lieb, da heißt es, Jesus sah ihn an. der hat ihm in die Augen geguckt, er gewann ihn lieb, der hat ihn richtig lieb gehabt, von Herzen lieb, sagt, es fällt dir nur noch eins, jetzt gehst du einfach hin, verkaufst alles, was hast und gibst den Armen und dann komm und folge mir nach. Es gab eine Untersuchung vor einigen Jahren, das habe ich hier schon mal erzählt, wo Menschen 100 Dollar gegeben wurde und die einen sollten es für sich selber ausgeben und die anderen sollten es anderen Menschen eine Freude bereiten. Man hat die Leute nachher in eine Röhre geschoben und hat dann, jetzt müsste ich nochmal nachüberlegen, welches Hormon war das jetzt, also irgendein Hormon hat man da nochmal getestet. Und welche waren nachher glücklicher, was schätzt ihr? Ja, ihr wisst die Antwort, oder? Diejenigen, die andere glücklich gemacht haben. Das heißt, der Mensch ist zutiefst auf Beziehung angelegt, aber der erste Moment und der Egomane in uns sagt, haben, 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 fressen, 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 fressen. Ja. Und wir leben ja von der Vernichtung von Pflanzen und Tieren, auch die Vegetarier. Ja. Also das heißt, wir haben das so tief in uns, dass wir andere vernichten. Und ja, Entschuldigung. Nach einer Stunde hört es auf. Also das heißt, wir haben hier tatsächlich die Herausforderung, auch zu sagen, nein, ich muss nicht die anderen vernichten. Und dieses, nun, das Reich, zum Reich Gottes berufen zu sein, und das sehen wir eben, da kommt dieser Mann und ruft jemand hinzu. Gerufen zu sein ist auch etwas, lasse ich mich rufen denn? Bin ich denn wirklich zum Reich Gottes berufen? Gott sucht den Kontakt zu dem Menschen und das erinnert mich noch stark an die Anfang der Schöpfungsgeschichte, wo Gott durch den Garten geht und fragt, Adam, ist einfach Mensch, Mensch, wo bist du? Ihr habt ja die Dame gehört, die diese Woche gestorben ist, die gesagt, seid doch einfach Menschen, seid einfach Menschen. Und der Begriff Mensch im Jüdischen bedeutet nämlich Verantwortung übernehmen und für andere Menschen da zu sein. Und seid nicht Primaten, das ist eigentlich die Botschaft dahinter. Und diese Botschaft sei Mensch und deswegen auch diese Friedländer, die Frau Friedländer, die dann gesagt hat, seid Menschen, wo sind wir Menschen in unserer Menschlichkeit? Was macht uns denn zum anderen? Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Tiere brauchen und dass nicht Tiere auch lieb sein können. Und die sind übrigens an mancher Stelle sehr fürsorglich. Ja, man hat herausgefunden, erst letzte Woche habe ich einen Artikel gehört, dass Schimpansen sich gegenseitig Wundversorgung machen. Muss man sich vorstellen. Echt, hä? Die Primaten schaffen das? Und was machen wir? Es gibt mittlerweile Leute in Holland, die sagen, sie fühlen sich in den Altersheimen so bedrängt, sich das Leben zu nehmen, weil man dort das Thema Exit-Strategie stärker hat, dass sie nach Deutschland umziehen, weil sie sagen, meine Verwandtschaft setzt mich unter Druck. Und wo man feststellt, nein, hey Leute, wenn wir das Thema Christsein aus unserer Gesellschaft herausnehmen und das Thema Nächstenliebe und Fürsorge und auch wirklich für das, dass Entlohnung anders aussehen kann als 1:1, ich verstehe das schon aus der Gewerkschaftssicht, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Ist ja auch das Thema Gerechtigkeit, steckt ja da dahinter. Aber es geht um was anderes. Und deswegen, wenn wir hier hineinhören in diesen Text, dann sehen wir auf einmal, wie Jesus sagt, Leute, ich möchte eine Umkehrung des Status Quo. Deswegen auch der Titel meiner Botschaft heute Morgen. Es gibt einen anderen Ebene, von wo wir füreinander da sein können. Nämlich arme, ausgegrenzte Sündigen, die können in das Reich Gottes kommen und sogar die ersten Plätze einnehmen. Echt, hä? Ihr müsst euch vorstellen, die, wo ich, jetzt war ich da jahrzehntelang unterwegs und der andere kriegt da, ja genau. Ist ja dein Problem mit Neid, oder? Und ich muss dazu sagen, das sage ich jetzt sehr persönlich auch und bitte sagt es niemand weiter, ich habe viele Jahre mit Neid gekämpft und ich hatte den größten Kampf mit mir selber, warum kriege ich das blöde Thema Neid nicht hin? Warum kann ich mich nicht freuen, wenn der andere so ein geiles Auto hat und ich sage, Mensch, so eine Kiste hätte ich auch gern. Und seit ein paar Jahren funktioniert das. Wenn da einer ein größeres Haus hat, ein schnelleres Auto, da gucke ich mal in meinem Auto raus und der freut sich echt an seinem Auto. Aber es war richtig Arbeit, versteht ihr? Und das Reich Gottes in uns zu tragen, heißt halt, es muss erarbeitet und erkauft werden. Weil der sagt, geht hin und schafft was. Und dieses innere Arbeit, das ist halt nicht nur, und da habe ich halt mein Problem, ich komme ja aus dieser Charismatikenlogik, wo dieses Spirit Soaking, du legst dich bloß hin und der Heilige Geist, da tröpfelst du dich ein und er läuft es von der Leue. Da habe ich ein Problem damit. Es muss halt ab und zu, muss man mal den Hintern zusammenklemmen und auch was machen, oder? Kann das auch sein? Da nickt ein paar ganz eifrig. Okay, ihr seid meine Freunde, ich sehe es schon. Also, das heißt auch wirklich an sich zu arbeiten, die Arbeit am inneren Menschen, wo es darum geht. Und diese Gnade statt Verdienst ist ja auch nicht so ohne. Ich habe mit meiner Frau irgendwann mal drüber gesprochen, weil ich habe mich da echt drüber aufgeregt, das war ich aber schon ein paar Jahre her. Und sie arbeitet ja im Tafelladen in Schöndorf. Und dann sagt sie, Andi, stell dir das jetzt einfach mal vor, Tagelöhner zu sein. Ich habe jetzt gerade Tagelöhner, wir haben ja teilweise Fremdarbeitskräfte in den Firmen, 40% in den Montagelinien. Das heißt, modernes Tagelöhnertum, du weißt nicht, ob du morgen noch einen Job hast. Du weißt nicht, ob du ein Haus kaufen kannst, ob du eine Eigentumswohnung, ob du deine Miete zahlen kannst. Wie geht's da einem Menschen? Ich selber war ja in Israel und da fährst du hin, du fährst mit dem VW-Bus nach, dann lädst da fünf Leute ein, die warten da auf dem Boden sitzend. Und jetzt kommt halt die Sonne irgendwann ums Eck und dann scheint da die Sonne den ganzen Tag ins Gesicht. Wie geht's da einem? Nicht gewollt, nicht gefragt zu sein. Ich bin mir sehr bewusst, dass 40% unserer deutschen Gesellschaft Singles sind. Da ist niemand da, der sagt, du, ich hätte dich gern. Und das ist doch einfach auch, wir merken, Jesus, er konnte dieses Spirituelle sehen, er konnte das tatsächlich sehen. Wie geht es einem Menschen, der da, morgens um 6 ist es noch lustig, da ist noch schön kühl in Israel, aber wie geht es abends um 5? Und jetzt kommt noch so ein Idiot um die Ecke und sagt, sag mal, hast du den ganzen Tag nichts geschafft? Ja? Wo wir auch merken, dieser Selbstvorwurf, der ist ja dann in diesen Menschen drin. Und jetzt sehen wir auch, Jesus, er hat es tatsächlich auch die Dinge zur Sprache gebracht und sagt, hey, ich sehe dich nochmal auf einer ganz anderen Ebene. Wie geht es dir in deinem Herzen denn eigentlich? Und da um 5, jetzt allein, dass da nochmal einer rausgeht und sagt, möglicherweise ist da einer um 5 da draußen, für den könnte ich auch noch da sein. Oder dem könnte ich noch Arbeit geben. Und der wäre mir vielleicht sogar eine Hilfe eine Stunde lang. Und vielleicht könnte er noch helfen aufräumen und vielleicht könnte er was tun. Und das sehen wir, und das finde ich so wichtig, dieses Disruptive, das Jesus tatsächlich drauf hat, wo er sagt, das, was sich so super normal anfühlt, ist manchmal gerade das Verkehrteste. Ich weiß noch, wo ich meine Frau dann in der Tafelladen in Schöndorf gegangen ist, da hat gesagt, Kielwein hat echt, also ich habe manchmal Sprüche drauf, das schüttelt euch heute den Kopf, die sind doch alle faul. Klassischer Spruch, oder? So männermäßig, ja, die sind alle Frau faul. Was sagt sie, weißt du, das sind Menschen. Die eine ist Bauingenieurin, drei kleine Kinder, die ist völlig durchs Raster durchgefahren, die will keiner. Weil sie einfach, ja, schwierig. Wer stellt so eine Frau an? Versteht ihr? Und dann stellt man auf einmal fest, wenn du jetzt kein, woher kommt jetzt dieses Mitgefühl in einer Welt von America first, in einer Welt von mir langt's grad, und wir merken, wie die Menschen abschreiben. Gestern oder heute wird gewählt in Polen, Polen first, mir der Schwabe zuerst, mir bei uns zuerst, ich bei mir zuerst. Ja? Und wir merken, dass das so tief in uns drin steckt, mir muss es hinter grad so durchlangen und der Rest ist egal. Wenn uns das abhanden kommt, dieses Zwischenmenschliche, das, was uns wirklich zu Menschen macht, dass diese Ausgegrenzten und dass das auch damit zum großen Problem wird. Und dann sehen wir halt hier, wie Jesus hier rangeht und sagt, besonders die Religiösen, für die Menschen, die sich ihrer Frömmigkeit sicher sind, werden durch diesen Satz herausgefordert. Die Aussage mahnt zur Demut. Selbstgerechtigkeit könnte am Ende uns ausschließen. Wir schließen uns selber aus, weil wir entkoppeln uns von dem, was eigentlich das Göttliche ausmacht. Wir entkoppeln uns von dem Herzen Gottes, das, was uns zu Christen macht. Wir entkoppeln uns zu dem, was uns zu Menschen macht. Und das ist ja das Eigentliche, wo diese Nagelprobe auch rauskommt. Damit werden die Letzten, also die Zöllner, die Sünder, auch die Heiden, die werden die Nähe Gottes erfahren. Und jetzt ist meine Frage dann immer, wo sind denn die anderen, die Letzte? Also bei uns, ich weiß nicht, im Wieslauftal, da spricht man so gerade raus, ja, das ist doch echt der Letzte. Ja. Da gibt es ja auch auf Wolle Krivenik, gibt es da so ein Lied, der Letzte ist immer da, sage ich nicht. Ja, du, jetzt weiß ich, wie alt das du bist, du kennst das Lied ja auch. Aber das heißt ja mitunter, dass dieses Letzte, dieses Zurückgesetztsein, dieses Nicht-Gesehen-Sein, dieses Verkannt-zu-Sein, dass das auch zu etwas wird, wo für Gott geradezu eine Leidenschaft ist, wo er sagt, hey, und ich glaube ich auch, dass es Gemeinde braucht, die dieses Zurückgesetzte sehen kann, dieses spirituelle Sehen. Wer ist denn zurückgesetzt? Ich weiß, wir haben diese Plattformveranstaltung und ich habe mich heute Morgen echt schön erzogen für euch. Ich habe gedacht, ich möchte mich heute mal wieder schön anziehen. Und da sind wir so wohl angezogen und so nett drauf. Aber versteht ihr, da gibt es manchmal auch Leute, die schlupfen hinter rein und gehen als erstes raus, weil sie sich als die Letzten fühlen. Und das ist ja das ultra spannende, was macht denn hier einen Menschen noch aus, dass er gesehen wird. Du, hey, ich habe dich gesehen, Mensch, wie geht's das denn? Ich habe dich gesehen, wie geht's das denn? Wir wissen, dass dieser Weinberg für Israel steht, für diese erlöste Schar. Und dieser Gott, der ja in seiner gnadenvollen Willkür sagt, wenn ich Bock habe, so müssen wir es jetzt modern übersetzen, ich will nun einmal dem Letzten gerade so viel geben wie dir. Na, geht sowas? Ja, geh doch. Ja, geh doch. Und es ist nicht dieses Berechnende. Ich erlebe das gerade bei uns Schwaben, ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber wie viel hat die mir letztes Mal geschenkt? Wie viel müsste dann zurückgeben, dass da nichts auf mich zurückfällt? Ja, dann wird es berechnet. Das kannst du manchmal minutiös hinrechnen. Und ich sage, ist doch wurscht, oder? Können wir endlos das... Ist doch wurscht. Wenn du schenkst, dann schenk freigebig, sagt Jesus. Und nicht berechnend. Wenn du gibst, dann gib freigebig. Und das macht doch Spaß, oder? Weil derjenige, der geben kann, kann geben. Der andere, der nicht geben kann, kann nicht geben. Das ist doch viel schlimmer, oder? Wenn du beschenken lassen musst. Und ich finde, das ist so etwas, wo ich auch manchmal feststelle, ich komme in Gemeinden rein, wo ich merke, da ist so viel engherzig da und da schnürt mir förmlich die Luft ab. Wo ich dann denke, das kann es doch nicht sein. Dass man dann in so einer Engherzigkeit dann miteinander unterwegs ist und dann, macht auch keinen Spaß, oder? Und dieses spirituelle Sehen, wo Christus uns wirklich raushieft, wo er auch sagt, hey, seh mal den anderen. Seh mal, wie du siehst und versuche das zu begreifen, was hier Sache ist. Damit verändert sich auch etwas. Ich möchte heute Morgen schließen mit dem Gedanken einfach. Ich habe eins festgestellt, ich habe alle drei Typen bei mir drin, echt. Da ist einer, der fängt morgens schon um 6 Uhr zum Schaffen und der sagt am Abend, jetzt will ich aber auch was sehen, oder? Ist ja manchmal okay. Aber ich habe halt auch festgestellt, es gibt manchmal Dinge in meinem Leben, das ist echt das Letzte und da bin ich zutiefst über mich traurig und auch nicht mehr derjenige, der so gut drauf ist und einen Tag lang schaffen kann. Vielleicht bin ich auch zu müde. Und wo ich brauche die Gnade und die Barmherzigkeit von Mitmenschen und die Freundlichkeit und die Liebe und die Fürsorge eines barmherzigen, gnädigen Gottes. Und ich habe den Mut zu glauben, dass es auch Gemeinden gibt, die dazu fähig sind. Haben wir da den Mut noch? Manchmal haben wir mal ein bisschen Angst, ja, langt es noch hinten aus? Ich habe es letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt, ich darf gerade einen jungen Mann begleiten, dem hat sein Vater 6 Millionen vererbt. Wir haben es neulich mal zusammengezählt. Dann hat er gesagt, jetzt habe ich alle Zettel zusammengezogen. Andreas, jetzt, ich habe gesagt, erzähl doch mal, wie viel hast du? Aber er sagt, es langt nicht. Es reicht nicht. Ich habe das so tief in meinem Herzen drin, es reicht nicht. Und ich habe ihm dann gesagt, lass uns einfach mal da still werden. Und er sagt, ich leide an mir selbst, ich leide an dem, dass es nicht reicht. Versteht er? Und weil dieses, es hat ja gar nichts mit den anderen, objektiv kannst du ja vergessen, oder? Also 6 Millionen, ich weiß nicht, wie viel Froschbrote das du essen musst, aber... Aber wo dann die wichtige Frage entsteht, wie schafft jemand die Fähigkeit auch zu sagen, ich bin in dieser Angstbesetztheit, ich verwandle diese Angstbesetztheit in Dankbarkeit und Freude und Großzügigkeit und Freigebigkeit und Liebe und Fürsorge, versteht ihr? Wo auch klar ist, weil ich habe ihn gefragt, wann geht es dir wirklich gut? Wisst ihr, was er mir gesagt hat? Wenn ich mit Kindern Zelte aufbaue. Er sagt, dann mach doch das. Mach doch das. Wenn es dir Spaß macht, dann tu doch etwas, was dir wirklich Freude bereitet. Darf man das?